Ich möchte heute Morgen mit euch über die Bibelstelle von der Frau am Jakobsbrunnen nachdenken. Der heutige Bibeltext spiegelt uns eigentlich sehr gut das Wesen unseres Herrn Jesus Christus wider, seinen Charakter und das sehr deutlich und tiefgehend. Das war mir persönlich bisher nicht so bewusst. Am Anfang des Textes, da haben also die Pharisäer neueste Erkenntnisse über Johannes, den Täufer und Jesus. Und Jesus scheint das aber in dem Moment etwas unangenehm zu sein. Da hat vielleicht irgendwelche Fragen, die dann kommen, und es hat den Anschein, er möchte dem aus dem Weg gehen. Denn es steht danach, Jesus macht sich deshalb auf den Weg. Er verlässt Judäa und möchte nach Galiläa. Und da ist es so, der kürzeste Weg führte aber durch Samaria. Damals in Israel, da verhielt es sich so, dass die Juden die Menschen aus Samaria verabscheuten. Sie tranken nicht einmal aus einem Becher, der ihnen von den Samaritern gereicht wurde. Und diese Abneigung, die stammt aus einer Zeit im Alten Testament. Damals, nach den wiederholten Warnungen durch Gottes Propheten, kam das göttliche Gericht über Israel durch die Hand der Babylonier. Sie besiegten Israel und siedelten einen Großteil der Israeliten nach Babylon um. Dieses Umsiedeln war eine bewusste Nachkriegstaktik der Babylonier. Besiegte wurden zum Teil umgesiedelt. Und so kamen zu den Juden, die dann im Nordreich noch zurückbleiben durften, andere Völker, die auch umgesiedelt wurden von den Babyloniern. Heiden Menschen mit anderen Göttern. Sie heirateten untereinander. Es entstanden Völker mit sogenannten Mischehen. Und das machte sich aber auch in der Religion bemerkbar. Die Menschen in Samaria bauten sich dann sogar ihren eigenen Tempel für Gott. Die Juden, die ins Asyl nach Babylon gebracht wurden, durften dort untereinander leben und somit ihre religiöse Identität behalten. Und so war es dann, als die Juden wieder zurückkehrten nach Jerusalem und nach Israel, dass sie die Menschen aus Samaria mit diesen Mischehen und Göttern verabscheuten. Samaritaner galten vor den Juden als unreine Menschen. Das so für uns zum Verständnis dieser starken Abneigung. In Johannes 4, Vers 4 lesen wir, Jesus musste durch Samaria reisen. Das ist ein bisschen anders, als wie die Anna das vorhin vorgelesen hat. Ich weiß nicht, welche Übersetzung sie gelesen hat. Da stand vorhin, es drängte Jesus. In der Luther-Übersetzung steht, Jesus musste durch Samaria reisen. Und es ist interessant, der Evangelist Theo Lehmann hat einmal über diesen kleinen Satz gesagt, darin steckt schon das ganze Evangelium. Jesus musste durch Samaria reisen. Johannes, der Schreiber dieses Evangeliums, und wir dürfen an der Stelle nicht verwechseln, nicht Johannes der Täufer, Johannes, der Schreiber des Evangeliums, gebraucht an dieser Stelle ein Wort für müssen, das er an anderer Stelle in diesem Johannesevangelium im Sinne von Gottes Plan benutzt. Also dieses Wort, was die Anna vorhin gelesen hat, Jesus fühlte sich gedrängt, ist dem schon näher. Jesus musste durch Samaria reisen. Warum? Da gibt es diese eine Frau, die nach Glück sucht, die nach Erfüllung in ihrem Leben sucht und sie sucht sie in partnerschaftlichen Beziehungen. Und das um jeden Preis. Die Beziehung zu den Menschen in ihrer Stadt scheinen schon lange kaputt zu sein. Und dieser Frau muss Jesus begegnen. Jesus hat den einzelnen Menschen im Blick. Es geht um dich und mich ganz persönlich. Mach dich auf, suche Jesus. Und er hat gesagt, wer das tut, wer ihn sucht, der wird ihn finden. Jesus wandert also mit seinen Jüngern in die Nähe der Stadt Sychar. Sie machen Rast, sozusagen Mittagspause, in der heißen Mittagssonne am Brunnen, den einst Jakob, einer der Stammväter des Volkes Israels, ausgegraben hatten. Jesus setzt sich also müde und geschafft an den Brunnen, um auszuruhen. Er ist ein Mensch wie wir. Er macht Pause in der Mittagshitze. Sicher hat er seine müden Beine im Schatten ausgestreckt, wenn es überhaupt Schatten gab, so gegen 12 mittags. Seine Jünger waren losgezogen in die Stadt hinein, um Essen zu kaufen. Das machte eigentlich ein Jude nicht. Ein Jude ging doch nicht bei Menschen aus Samaria etwas einkaufen. Aber bei Jesus ist einfach vieles ganz anders. Jeder ist willkommen und kein Mensch zweiter Klasse. Jesus sitzt also am Brunnen und da kommt eine Frau mit einem großen, schweren Krug und sie möchte sich Wasser holen. Und Jesus hat Durst und sagt, gib mir zu trinken. Und wir lesen diesen Satz einfach mal so, gib mir zu trinken, aber dabei passiert gerade so viel. Zuerst wird eigentlich klar, irgendetwas stimmt mit dieser Frau nicht. Wer um alles in der Welt geht bitteschön mittags in der größten Hitze mit einem schweren Wasserkrug Wasser holen? Und das noch allein? Irgendwas ist an der Situation faul. Damals ging man am kühlen Morgen oder am Abend. Zu der Zeit gingen die Frauen immer Wasser holen und das taten sie dann schon gar nicht allein. Zum einen, um sich gegenseitig zu schützen, zum anderen, sich gegenseitig zu helfen. Durch den folgenden Bibeltext, den wir vorhin gehört haben, wissen wir aber, diese Frau war 5-mal verheiratet. Und jetzt lebt sie in wilder Ehe oder sie begeht mit einem verheirateten Mann Ehebruch. Das wissen wir nicht genau. Aber sicher ist sie das Stadtgespräch. Negativ wie ein bunter Hund. Alle ratschen und tratschen über sie und wenn sie sie überhaupt anschauen, dann sicher mit einem spöttischen Blick. Also nimmt diese Frau lieber die Mittagshitze in Kauf und die Gefahr, als die Blicke und das Getuschel der anderen ertragen zu müssen. Und wie sie sich dem Brunnen nähert, sieht sie diesen Mann, diesen Juden daran lehnen. Vielleicht erschrickt sie, hat etwas Angst. Sie war ja völlig allein. Und dann spricht sie dieser Jude auch noch an. Ein absolutes No-Go für einen Juden. Was der Mann hier tut, das geht überhaupt nicht. Ein Jude spricht nicht mit einer samaritanischen Frau. Das durften ja Juden nicht. Sie machten sich da vor dem Gesetz, vor Gott unrein. Selbst die Jünger Jesu, das können wir in den folgenden Versen lesen, selbst die Jünger Jesu, die dann später während des Gesprächs vom Einkauf zurückkommen, wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau spricht. Ihr lieben Frauen, das war damals so. Einmal, dass man nicht mit samaritanischen Menschen redet oder mit einer Frau, ein Jude, das machte man nicht. Das war damals so. Heute ist das Bild über die Frau in unserer Gesellschaft ganz anders geworden. Aber ihr solltet nicht kritisieren, welche Verhältnisse es damals gab, beziehungsweise welche religiösen Einschränkungen und welches aus neutestamentlicher Sicht immer noch gibt. Ihr müsst auf den Schluss schauen. Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritanern an Jesus um des Wortes der Frau willen. Sie, die Abtrünnige, die spöttisch belächelte, Abschaum wird zum Evangelisten, zur Verkündigerin, zum Zeugen für ihre Stadt. Leute, sagt sie, Leute, das ist der Messias. Für die Frau, was für ein Amt, was für eine Ehre. Aber wieder zurück in das Gespräch der beiden hinein zwischen Jesus und der Frau. Wir kennen den Text und das Gespräch entwickelt sich folgendermaßen. Jesus sagt zur Frau, gib mir zu trinken. Sie darauf, seit wann redet ein Jude mit einer samaritanischen Frau? Jesus antwortet darauf, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann würdest du mich um Wasser bitten. Du würdest mich bitten, dass ich dir das lebendige Wasser gebe. Die Frau darauf zu Jesus, woher willst du mir Wasser geben? Du hast kein Gefäß und der Brunnen ist tief. Unser gemeinsamer Stammvater Jakob hat diesen Brunnen gebaut und schon daraus getrunken. Bist du größer als Jakob, dem großen Nachfolger Gottes? Jesus antwortet, jeder, der normales Wasser trinkt, hat immer wieder Durst. Das Wasser, was ich gebe, wird dich nie wieder durstig machen. Und jetzt denkt die Frau sicher, Wasser, das nie wieder durstig macht, das ist doch die Gelegenheit für mich, nie wieder zum Brunnen zu müssen. Wasser für immer, ich kann damit noch mehr den Menschen aus dem Weg gehen, dem Gespött, der Verachtung. Sie antwortet darauf Jesus, Herr, gib mir von diesem Wasser. Jetzt können wir die Frau vielleicht als dumm oder naiv hinstellen. Wer bitte glaubt denn sowas? Denkt die Frau, sie bekommt jetzt eine Wundertüte? Aber sind wir doch mal ehrlich. Wenn wir als Christen Gott beim Wort nehmen, werden wir da nicht auch oft genug belächelt? Oft genug hat es den Anschein für die anderen, dass wir vor Menschen dumm dastehen. Für uns nur der Anschein, weil wir unserem großen Gott vertrauen dürfen und das auch wollen. Dieses Gespräch zwischen der Frau und Jesus nimmt aber hier schon die erste Wende. Und man kann es eigentlich nur entdecken, wenn man genau hinschaut. Die Frau erkennt, es ist doch so viel Ungewöhnliches an diesem Mann. So vieles, was nicht ins normale Schema passt, so ganz anders als Menschen denken. Sie spricht Jesus hier mit Herr an. Herr, gib mir zu trinken davon. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass die Menschen unserer Stadt erkennen, dass dieser Jesus ein äußerst ungewöhnlicher Mensch war. Lasst uns immer wieder dafür beten, dass die Menschen Jesus suchen und zu ihm finden. Herr, gib mir zu trinken. Ich glaube, Jesus wird zumindest innerlich gelächelt, gestrahlt haben. Sicher hat Jesus gedacht, diese Frau beginnt mich ernst zu nehmen. Sie geht auf meine Worte ein und das nicht mit bloßem Smalltalk. Ich hoffe und ich wünsche mir für uns, dass Jesus heute Morgen auch so über uns lächeln und strahlen kann. Doch plötzlich wird Jesus hier ganz persönlich. Er gibt dieser Frau genau die Aufgabe, die unlösbar ist für sie. Jesus lenkt das Gespräch, er spricht es nicht direkt an, nein, aber er lenkt das Gespräch auf ihre ganze Lebenstragödie hin. Das, was in ihrem Leben bisher völlig aus dem Ruder gelaufen ist, hin auf ihr Versagen und ihre Schuld. Er sagt, geh und rufe deinen Mann und komm hierher zurück. Jetzt könnte die Frau einfach das Gespräch abbrechen und gehen. Jetzt könnte sie Jesus eine Lüge auftischen. Aber ich glaube, das Gespräch mit diesem völlig ungewöhnlichen Mann ist ihr schon viel zu wichtig geworden, als dass sie unehrlich antwortet oder sich umdreht und geht. Ich habe keinen Mann, ist ihre Antwort. Jesus darauf: Du hast richtig geantwortet. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Das war wie ein Paukenschlag. Bumm! Das saß. Diese Aussage von diesem Fremden ging mitten ins Herz. Wie kann dieser Mann das wissen? Woher kennt er mich und mein Leben? Hier läuft ein Film vor meinen Augen ab, der mein Denken übersteigt. Aber ich sage ganz klar hier, Jesus macht keinen Vorwurf. Er macht eine Aussage. Und er sagt auch nicht, geh und bring das wieder in Ordnung und komme dann wieder. 5 Ehen, gescheitert und jetzt in einer unehelichen Beziehung, was vor Gott Sünde ist. In Israel war es damals sehr leicht, die Ehefrau vor die Tür zu setzen. Aber wenn das einem 5-mal passiert, dann muss doch die Frau irgendwie auch damit etwas zu tun haben. Das bisherige Leben dieser Frau zeigt doch ganz klar ihre Sehnsucht nach Liebe, Frieden, nach einem ganz normalen, ausgefüllten und erfüllten Leben. Ein Leben ohne Gespött, ohne Getuschel. Den Versuch, wieder in einer Ehe zu leben, scheint sie aufgegeben zu haben oder keiner will mehr eine Ehe mit ihr eingehen. Für uns sei noch gesagt, wenn wir Jesus als Herrn und Heiland aufgenommen haben, angenommen haben, das Gerede und Gespött wird nicht aufhören. Andere werden uns belächeln, vielleicht auch beschimpfen. Und Jesus, ja, der stärkt uns in Johannes 16, Vers 33 und sagt da, in der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt uns, ihr könnt alles hinter euch lassen, wenn ich in eurem Leben zu eurem festen Fundament werde, zu eurem Felsen. 5 Männer hast du gehabt. Auch hier wird das Wesen Jesu sichtbar und deutlich. Keine Vorwürfe, keine Zurechtweisung, keine Korrektur. Jemand hat einmal gesagt, Jesus legt den Finger auf die Wunde, aber er rührt nicht darin herum. Die Schuld ist offensichtlich. Aber Jesus tritt sie nicht breit, er macht keine Therapiestunde raus. Er rührt nicht in der Wunde herum. Vielleicht ist unsere Schuld für andere nicht offensichtlich. Gut versteckt, mit guter Tarnung, ein gut gehütetes Geheimnis. Die Begegnung mit der Frau zeigt doch aber klar, Jesus schaut hinter unsere Maske. Er ist Menschenkenner. Er kennt unsere Vergangenheit, unsere Zukunft und sieht uns auch im Jetzt, in unser Herz. Vielleicht sah das Jesus auch in dieser Frau. Vielleicht hat er gedacht, sie wird es lernen in der Nachfolge zu mir hin und wird sich ändern. Weil wenn ich dann ihr Fundament geworden bin. Durch Jesu Tod am Kreuz dürfen wir Vergebung und Versöhnung mit Gott erleben und erfahren. In Jesus baut Gott zu uns Menschen eine Brücke über alle Mauern hinweg. Über alle Mauern hinweg und sein Wesen, Jesu Wesen, wird uns verändern. Und jetzt benennt die Frau den Grund ihres eigenen tiefen Verlangens, ihrer Sehnsüchte. Sie stellt Jesus indirekt eine Frage, denn sie weiß jetzt, nur Gott kann meine Erfüllung sein. Nur da finde ich Ruhe und Frieden. Mein Lebensdurst wird nur bei Gott für immer gestillt. Kein Geld der Welt, Reichtum, Freunde, Familie, Arbeit, Hobby, nichts wird uns jemals ausfüllen. Und ich muss hier mal kurz einschieben, ich fand es interessant, meine Schwiegereltern waren jetzt die Tage da, haben uns besucht Und wir haben nachgefragt, wie steht es mit eurem kleinen Geschäft? Natürlich haben sie schwere Zeit durch und es geht auch weiter nicht einfach. Aber sie haben gesagt, es läuft im Moment etwas besser. Es kommen Leute und wollen einfach eine Wertanlage. Weil die meinen, jetzt wird so viel Kredit und Geld gepumpt, dass ja irgendwann eine Inflation kommt. Wohin mit meinem Geld? Ich will es sicher anlegen. Also meine Schwiegereltern handeln mit verschiedenen Waren, nicht mit Gold oder Silber oder so. Aber was drängt uns Menschen? Was sind unsere Sehnsüchte? Mit was beschäftigen wir uns? Wo hängt unser Herz dran? Diese Frau erkennt, mein Lebensdurst wird nur bei Gott für immer gestillt. Kein Geld der Welt, Reichtum, Freunde, Familie, Arbeit, Hobby, nichts wird mich jemals so ausfüllen. Ich werde immer wieder an meine menschlichen Grenzen stoßen. Nichts von dem kann mich ausfüllen, nur Gott allein. Und ihre Frage lautet, wo ist denn Gott? Wo finde ich ihn? Ist er in unserem Heiligtum oben auf dem Berg? Oder ist er im Tempel in Jerusalem? Wo finde ich Gott, damit ich das ewige, lebendige Wasser bekommen kann? Wo? Jesus sagt nur kurz, das ist nicht so wichtig. Es kommt eine Zeit, da ist nicht mehr der Ort wichtig, sondern dass Gott angebetet wird in Geist und Wahrheit, dass wir Gott mit unserem Geist und in Wahrheit ihn anbeten. Dass unser Innerstes Gott anbetet. Ob kniend, stehend oder mit erhobenen Händen, darauf kommt es nicht an. Da sagt die Frau, ich weiß, der Messias wird kommen und uns alles erklären und verkündigen. Und Jesus antwortet diesen einen Satz, den er ganz selten zu Menschen sagt. Ich bin's. Ich bin's, der mit dir redet. Ich bin's, der Messias, der Verheißene, der schon lange von Gott angekündigte. Und es waren nicht nur die Juden, die daran geglaubt haben. Es waren auch die Samariter. Die Menschen, die in Samaria gelebt haben, die haben da auch dran geglaubt. Sie warteten auf den Messias. Ich bin's, du hast ihn gefunden. Hier bin ich. Und die Frau hat es verstanden und glaubt Jesus. Das können wir an ihrer Reaktion erkennen. Die Jünger kommen gerade vom Einkauf. Sie kommen zu Jesus zurück und zu diesem Gespräch mit der Frau. Da stürmt plötzlich die Frau davon und eilt in die Stadt. Dass sie so davon eilt, steht nicht im Text. Aber warum bitte lässt sie dann den Wasserkrug stehen? Sie ist doch gekommen, um Wasser zu holen, und jetzt lässt sie alles stehen und liegen und stürmt davon. Sie hat einfach keine Zeit. Sie will nicht warten und langsam nach Hause gehen. Sie will nicht einfach erst alles zu Ende bringen und dann geht sie mal und erzählt es den Leuten. Es brennt ihr unter den Fingernägeln. Da sitzt der Messias. Und der schwere Wasserkrug kann uns auch ein Bild dafür sein, dass sie ihre Lebenslast bei Jesus stehen lässt. Und noch etwas Erstaunliches passiert. Die Frau ist plötzlich völlig verändert. Sie, die Abtrünnige, diese Frau, die noch vor kurzem in der Mittagshitze den Blicken der anderen entgehen wollte, sie stürmt in die Stadt, sie stört es überhaupt nicht mehr. Sie sagt, dieser Mann kennt mich durch und durch. Das muss der Messias sein. Sie kann das nicht einfach für sich behalten. Sie muss es weiter erzählen, egal was die Leute über sie dachten und denken. Diese wichtige Botschaft muss doch für alle sein. Und für uns, es gibt so viele Möglichkeiten, Gott zu dienen und ihn dadurch zu bezeugen, auch in den heutigen Zeiten. Aber lasst uns gesagt sein, wenn wir das tun wollen, wenn wir Gott dienen wollen, wenn wir Gott bezeugen wollen, dann sollten wir Gott nicht bitten, dass er uns eine Aufgabe gibt, eine Möglichkeit, ihn als großen Gott zu bezeugen, die unseren Fähigkeiten und Begabungen und Kräften entsprechen. Sondern wir sollten Gott bitten, dass er uns Kraft gibt für das, was er mit uns vorhat. Lasst uns Gott um Kraft für Gottes große Geschichte mit uns bitten. Das kostet uns viel Vertrauen Gott gegenüber. Aber wir sind auf seinem Weg und er wird uns reich belohnen dafür. Noch einen Blick auf die Menschen in der Stadt. Was machen eigentlich die Menschen der Stadt Sychar? Ich glaube, sie können es gar nicht glauben. Was ist mit dieser Frau passiert? Diese Außenseiterin. Das Stadtgespräch versteckt sich nicht mehr. Diese Frau rennt herum und sagt den Leuten, kommt mit, da ist einer, der weiß von mir alles. Das muss der Messias sein, kommt. Und dann das nächste Komische, sie glauben der Frau. Sie sind völlig erstaunt über ihre menschliche Veränderung. Und dann müssen sie einfach losgehen. Sie müssen losgehen und sich überzeugen. Die Leute der Stadt machen sich in der Mittagssitze auf, um diesen Grund für diese drastische Veränderung, ja, um den Messias, um Jesus Christus kennenzulernen. Und das Allerschönste steht in Vers 39. Da steht einfach, und viele glaubten. Glaubst du auch, dann komm zu Jesus. Und danach baten die Leute, Jesus zu bleiben. Und er blieb noch 2 Tage. So können ihr es ab Vers 39 lesen. Und dann in Vers 41 steht, und noch viel mehr Leute glaubten, um seines Wortes willen. Sie glaubten aufgrund der Worte Jesu. Matthäus 11, Vers 28 steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ich fand es vorhin interessant, wir haben vorhin in dem Lied Du meine Seele singe, wir haben innerlich gesungen, wir haben es gelesen, es ja in uns getragen. Da stand, die finden, wenn sie kommen, an ihn den besten Freund. Das durfte diese Frau erleben, den besten Freund. Ich wünsche uns, dass wir wirklich den Mut und die Kraft haben, zu Jesus zu kommen. Kommt her zu mir alle, ja, die ihr beladen seid. Ich will euch stärken, ich will für euch da sein. Ich will euch erquicken. Amen.